We are TUM.
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 Es ist der prestigereichste Wettbewerb unter den Universitäten, die Exzellenzstrategie. Zum vierten Mal schon wetteifern Deutschlands Hochschulen um sogenannte Exzellenzcluster. Von Anfang an dabei die TUM, die bereits dreimal die begehrte Auszeichnung erhalten hat. Die Bewerbung für die nächste Förderperiode ab 2026 hat im Herbst 2023 letztes Jahr begonnen, mit Vorschlägen für die Exzellenzcluster. Wer mindestens zwei solcher Cluster gewinnt, kann sich mit dem Zukunftskonzept um den Titel Exzellenz-Uni bewerben. Vor der Bekanntgabe der ersten Vorentscheidung haben wir uns gefragt, wie bleibt die TUM weiterhin exzellent? Antworten darauf geben der Präsident, eine Forscherin, ein Wissenschaftsmanager, also unser Hidden Champion in dem Fall, und eine Studentin. Mein Name ist Clarissa Ruge und ich begleite Sie durch diese Podcast-Folge. Thomas Hofmann leitet die TUM. Davor war der Lebensmittelchemiker lange Jahre Vizepräsident für Forschung und Innovation. An den früheren Exzellenzanträgen hat er also bereits intensiv mitgearbeitet. Hallo Herr Hofmann.
Ja, hallo Frau Ruge.
Geben Sie doch mal einen Einblick in Ihre Gedankenwelt. Welche Eigenschaften braucht es für Sie, um Exzellenz zu erreichen, sei es als Einzelner oder als ganze Uni? Reichen da Fleiß und Ausdauer?
Fleiß schon, Ausdauer auch, weil so ein Wettbewerb lang ist am Ende des Tages. Man muss also Durchhaltefähigkeit haben, aber auf jeden Fall Begeisterung für das Neue. Denn Exzellenz und im Wettbewerb sich durchsetzen heißt ja, Neues zu wagen, also auch mutig zu sein. Und natürlich braucht es die Begeisterung für das Team, also Teamfähigkeit. Denn bei einer großen Hochschule durch so einen Wettbewerb zu gehen, heißt im Prinzip ja nicht als Präsident alleine zu gehen, sondern mit der Gemeinschaft zu schauen, dass wir die Universität noch besser macht. Sicherlich auch natürlich große Ambitionen zu haben und Weitblick. Und den kriegt man auch nur dann, wenn man ja praktisch Lust darauf hat, sich mit anderen international zu benchmarken und zu vergleichen, wo die stehen, um selber zu sehen, was wir noch besser machen können.
Jetzt werden derzeit vier Exzellenzcluster eben gefördert. Vielleicht nochmal anders gefragt, wie wird entschieden, welches bestehende Cluster man erneut ins Rennen schickt und wie werden neue ausgewählt? Und wie schwer ist es, den anderen dann zu sagen, sorry, es reicht nicht?
Also von den existierenden vier werden mit allen vier wieder ins Rennen gehen, weil die sich alle aus unserer Sicht hervorragend entwickelt haben. Bei der Auswahl von neuen Initiativen ist es in der Tat schwierig. Gerade wenn man viele Ideen hat. Wir haben also dieses Mal 22 Ideen für neue Cluster-Initiativen bekommen aus der Community. Was toll ist, weil es auf der einen Seite zeigt, dass wirklich die Leute auch wissen wollen. Die wollen wirklich die Universität weiterbringen. Die wollen was in ihrem Wissenschaftsgebiet erreichen. Das ist hervorragend. Da waren wir vor 10 Jahren noch nicht so. Ich kann mich erinnern, das waren um die 10 Initiativen damals. Umso schwieriger ist es dann sozusagen zu verjüngen auf die, wo man glaubt, dass die höchsten Wahrscheinlichkeiten da sind, dass man gewinnt, weil der Wettbewerb enorm ist. Und man auch sicherstellen möchte, dass nur die am potenzialreichsten sind, auch einen Vollantrag schreiben. Denn auch das kostet im Prinzip mindestens ein Jahr an intensivster Arbeit. Das soll ja auch zu was gut sein. Also von der Seite.
Ich habe gehört, nur eine kleine Zwischenfrage, dass dann der Vollantrag 1000 Seiten sind, oder?
Ja, so ungefähr wie so ein Telefon. Ein früheres Telefonbuch. Das kennt heute niemand mehr, aber man kann sich vorstellen, wie dick es war.
Und wenn ich diese 1000 Seiten geschafft habe, weiß ich immer noch nicht, ob ich angenommen werde, oder?
Ja, genau.
Das ist auch ein bisschen hart und gemein.
Wisst ihr, das ist auch mutig. Da gibt es vielleicht Leute, die sagen, ich probiere es erst gar nicht, weil dann habe ich vielleicht so viel Zeit versenkt. Aber genau das ist das, was wir nicht tun sollten. Wir brauchen den Mut, es trotzdem zu versuchen. Und da muss auch die ganze Universität zusammenstehen. Das ist auch bei so einer Begutachtung. Das sind die Wissenschaftler, das ist der Präsident, das sind Postdocs im Raum. Und jeder versucht, einen Beitrag zu leisten, dass am Ende der Cluster erfolgreich wird. Das ist ein Gemeinschaftswerk.
Einige Hochschulen mussten den Titel Exzellenz-Uni nach ein paar Jahren wieder abgeben. Wie hat es die TUM geschafft, seit fast 20 Jahren diese besondere Förderung zu erhalten?
Mit dem Mindset eben immer wieder Neues zu wagen, Dinge zu wagen, die es im deutschen akademischen System bislang nicht gab. Wir können mal in die erste Runde der Exzellenzinitiative schauen, da war das IAS, Institute for Advanced Study, das damals völlig neu war. Ein paar Jahre später, 2010, kam die TUM Graduate School. Das erste Mal, dass eine deutsche Universität eine strukturierte Promotionsausbildung angeboten hat. Und das kann man weitermachen. Zwei Jahre später das TUM Faculty Tenure Track, mit dem wir ein durchgängiges Tenure Track Modell entwickelt haben. Jetzt das Institute for Lifelong Learning, das School-System, was wir machen. All diese Dinge gibt es in Deutschland in dieser Weise nicht. Und wenn man dann sieht, dass diese Maßnahmen nach ein paar Jahren sozusagen in die Fläche ausgerollt werden, also auch andere Hochschulen das übernehmen, dann glaube ich, haben wir was richtig gemacht. Und es zeigt, dass wir dann auch als Keimzelle für eine Weiterentwicklung des akademischen Umfelds in Deutschland insgesamt wirken können. Ich glaube, das muss unser Anspruch sein.
Sie selbst sind jetzt, also 23, als Hochschulmanager des Jahres ausgezeichnet worden. Der Präsident geht also mit gutem Beispiel voran. Was erwarten Sie von den Mitarbeitenden der TUM, damit die Uni exzellent bleibt?
Dass sie sich trauen, ihre unterschiedlichen Perspektiven miteinander auszutauschen. Oft denkt man, naja, die müssen alle die gleichen Gedanken haben, wie in dem Fall der Präsident oder die Führung von einer Einheit. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wirklicher Fortschritt dann entsteht, wenn unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen und sich auch aneinander reiben, wenn die Studierenden und die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die Mitarbeitenden, die wir haben, auch aus unterschiedlichen, sagen wir mal, Kulturen und Hintergründen kommen und deshalb auch unterschiedlich denken. Wenn die zusammenkommen, aber man einen offenen Mindset behält und eine Wertschätzung gegenseitig, glaube ich, dann haben wir eigentlich die wichtigste Grundvoraussetzung für solche Exzellenz auch von morgen. Und vielleicht noch was nicht so typisch deutsch ist, ist das Thema, eine Fehlerkultur zu entwickeln. Also, dass man sich auch traut, neue Wege zu gehen, auf die Gefahr hin, dass man vielleicht auch mal scheitert, dass ein Projekt auch schief geht. Ich finde, das muss drin sein, denn daraus lernen wir auch wieder, was wir das nächste Mal besser machen.
Danke für das interessante Gespräch.
Ja, danke dir.
Spitzenforschung.
Die Forschungscluster sind das Herzstück einer Exzellenz-Uni. Vier solcher Cluster hat die TUM in der letzten Runde der Exzellenzinitiative gewonnen. Einer davon ist der Cluster Origins. Ein Forschungsschwerpunkt, der nach den Ursprüngen des Lebens auf der Erde und des Weltalls sucht. Und eine der beteiligten Forscherinnen ist Elisa Risconi, Physikerin an der School of Natural Science. Hallo, Frau Risconi. Frau Risconi, im Cluster Origins geht es um die Entstehung von präbiotischen Zellen, also sozusagen wie zelluläres Leben entstanden ist, ebenso wie von Galaxien. Kann man diesen Cluster in ein paar Sätzen erklären? Ich weiß, es ist schwierig, aber versuch.
Okay, ich probiere. Also Origins erforscht die Bausteine der Materie und den Kräften. Wir wissen heute, dass die gesamte beobachtete Materie nur 5% des gesamten Inhalts des Universums ausmacht. Origins befasst sich in einzigartiger Weise mit der verbleibenden 95%. Also bei der Erforschung des Universums geht es auch um die grundlegende Frage, wie aus atomaren Strukturen Leben entsteht. Und in Origin befassen wir uns auch mit dieser Frage, sowohl aus biologischer Sicht als auch aus der Blickwinkel-astrophysikalischen Suche nach zum Beispiel erdähnlichen Planeten.
Und was sind die wichtigsten Ergebnisse und was haben Sie bisher herausgefunden?
Der Cluster Origins hat 5 große Forschungsbereiche. Teilchen und Kräfte, Teilchen und Kosmos, Galaxie, Sterne und Clusters, sowie präbiotische Moleküle und Leben. Ich arbeite hauptsächlich an dem zweiten Bereich, Teilchen und Kosmos. Und hier sind wir tatsächlich auf der Suche nach neuen Hinweisen auf diese verbleibenden 95%, das ich vorher genannt habe, oder was wir nennen dunkle Universum. In meinem speziellen Fall verwende ich Neutrinos, die Elementarteilchen sind, Neutralen, um eine neue Art der Astronomie zu eröffnen. Und die wichtigste Erkenntnis der letzten Jahr ist, dass wir gezeigt haben, dass Astronomie mit Neutrinos möglich ist. Und wir haben die ersten Objekte am Himmel identifiziert. Also mit Neutrinos öffnen wir ein neues Beobachtungsfenster. Das, hoffe ich, Licht auf einen Teil des noch immer dunklen Universums werfen wird.
Was machen Sie dann am liebsten, also innerhalb dieser Forschung?
Am liebsten alles Mögliche eigentlich. Also Idee zu haben, Strategie entwickeln, Visionen zu entwickeln, aber auch ganz praktische Sensoren zu entwickeln und Instrumente zu bauen.
Was genau macht ein Exzellenzcluster aus? Also besser gesagt, wie unterscheidet er sich von den anderen Forschungsbereichen? Was macht ihn so besonders und so umkämpft?
Der Exzellenzcluster ist einfach größer als ein sogenannter Sonderforschungsbereich an SFB. Sowohl was das Budget als auch die beteiligten Personen. Für mich ein Sonderforschungsbereich, so ein SFB, ist wie eine kleine Nachbarschaft, die ganz direkt gemeinsame Interesse diskutiert und gegenseitig unterstützt. Ein Cluster hingegen ist ein bisschen wie ein richtiges Dorf mit komplexen Strukturen. Im Cluster können wir große Risiken eingehen und Fragen angehen, die ansonsten nicht beantworten werden kann von kleineren Gruppen.
Ihr Fazit. Wie viele Jahre werden die Clusterforscherinnen und Forscher noch brauchen, um die wichtigsten Fragen zu beantworten? Da ist es mit Sicherheit nicht mit einer neuen Runde für den Cluster getan, oder?
Wir haben als wissenschaftliche Gemeinschaft enorme Fortschritte gemacht. Um die wissenschaftliche Gemeinschaft, die in Origin versammelt ist, ist unglaublich, weltweit einzigartig. Aber wie ich schon sagte, ein großer Teil des Universums muss noch erforscht werden und ist ein Prozess, der noch unvorstellbare Erkenntnisse zutage fordern wird. So eine zweite Runde von Origins ist daher nötig und spezifisch für mich und meine Forschung, dank Origin hatte ich die Möglichkeit, eine internationale Initiative zu bauen, eine neue Neutrino-Teleskop zu starten. In Origins 2 möchte ich den Bau der ersten Phase dieser Teleskop, wir nennen das P1, realisieren und zusammen mit meinen Kollegen hier in München im Cluster Origin, Astronomen, Teilchentheoretiker und so weiter, neue Phänomene entdecken in der Weise.
Dann noch viel Erfolg und danke für das Gespräch. Tschüss.
Okay, danke.
Hidden Champion.
Forschung wird sichtbar, wenn die Ergebnisse veröffentlicht werden, zum Beispiel in Fachzeitschriften oder auch in Vorträgen vor einem Publikum. Doch damit Forschung überhaupt stattfinden kann, braucht es viele Menschen hinter den Kulissen, die dafür sorgen, dass Anträge fristgerecht eingereicht werden, dass Kooperationen zustande kommen. Einer von ihnen ist Björn Janke vom Referat Forte. Die Abkürzung steht für Forschungsförderung und Technologietransfer. Björn Janke ist Volkswirt und leitet die Forte-Abteilung Forschungsförderung. Hallo, Herr Janke.
Hallo, Frau Ruge. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Herr Janke, gibt es ein Projekt, eine Förderung, die Sie mit Ihrer Expertise begleitet haben, wo Sie sagen, das hat sich richtig gelohnt, bin mega stolz, fällt Ihnen da was ein?
Also ich muss sagen, grundsätzlich ist das so, dass jedes Projekt, vor allem natürlich die, die bewilligt werden, sich für mich gelohnt haben und für uns gelohnt haben. Wenn wir mit unserer Expertise dazu beitragen konnten, dass der Antrag erfolgreich war, sei es mit der eigentlichen Rückmeldung zum Antragstext, sei es auch in Abstimmung mit der Hochstellung, mit den Ministerien, da kommt viel zusammen und das freut uns immer sehr, wenn es sich am Ende auch gelohnt hat. Jetzt ein Projekt rauszusuchen, finde ich fast ein bisschen schwierig, aber wenn wir auf die letzten Jahre gucken, waren wir auch sehr erfolgreich, zum Beispiel bei den Forschungsbauten, wenn wir das Zentrum für digitale Medizin und Gesundheit eingeworben haben oder im vergangenen Jahr das Tomb Center for Embodied Laboratory Intelligence. Das sind Projekte, die wirklich Infrastruktur aufbauen werden am Standort München, die die Wissenschaft auch im internationalen Vergleich maßgeblich prägen werden in den nächsten Jahren. Und das ist doch wirklich sehr zufriedenstellend für mich.
So, dann komme ich schon zu der Arbeit für die Forschungsanträge. Die Arbeit an diesen Anträgen für ein Exzellenzcluster, die dauert eine Weile. Fiebern Sie mit den Forscherinnen und Forschern richtig mit?
Ja, absolut. Absolut. Also die Antragsphase der Exzellenzcluster bis zum tatsächlichen Laufzeitbeginn geht über 4 Jahre. Also wir haben in der aktuellen Antragsphase die Situation, dass Ende 2021 die Hochschulleitung darum gebeten hat, erste Ideen bekannt zu machen von den Wissenschaftlern an der TUM. Das war damals ein Ablauf, der auch durch uns schon koordiniert worden ist. Dann hat sich eigentlich bis zur Einreichung der Absichtserklärung am 1. Februar 2023 herauskristallisiert, welche Anträge dann als neue Anträge auch für ein Exzellenzcluster sich wirklich bewerben werden. Das wurde alles durch uns auch mit koordiniert. Das baut eine sehr enge Verbundenheit natürlich auch mit den Konsortien auf, mit den designierten Sprechern auch für diese Anträge. Dann sind wir natürlich auch in den weiteren Stufen involviert. Wir haben jetzt die Phase mit den Antragsskizzen hinter uns für die Neuanträge, dann die Vollanträge, die auch verteidigt werden. Das zieht sich alles dann letztendlich bis zum Frühjahr 2025 hin. Ja, und das baut natürlich wirklich eine sehr hohe Identifikation auf mit den Exzellenzclustern und wir vielmehr natürlich mit, dass die Exzellenzcluster auch dann natürlich bewilligt werden am Ende. Ganz genau.
Jetzt ist es ja so, dass Anfang Februar sozusagen erst einmal grünes Licht gibt für manche Clusteranträge. Und dann geht erst die richtige Arbeit los.
Ja, also es ist so, dass die Antragsskizzen, die jetzt eingereicht worden sind, durchaus auch schon alle Komponenten im Grunde genommen enthalten haben, die auch einen Vollantrag hat. Also ein Hauptantrag hat letztendlich 120 Seiten als Text und dann kommen halt die ganzen Anhänge mit Bibliografien und CVs und so mit dazu. Das ist dann sehr umfangreich tatsächlich. Es ist aber schon so, dass dann auch in der Antragsskizze, auch wenn wir auf die wissenschaftsstützenden Maßnahmen schauen, wie Nachwuchsförderung, wie Datenmanagement, das sind alles Dinge, die auch schon jetzt in den Antragsskizzen, die ja am 31. Mai im 23 eingereicht worden sind, durchaus Thema sind und dort auch schon bearbeitet werden. Aber der Umfang, auch nochmal der Fokus auf die einzelnen Teilprojekte in diesen Anträgen, das ist natürlich viel ausführlicher und muss entsprechend noch ausführlich dann dort gestaltet werden in den Anträgen.
Und wie viel Zeit habe ich dann wiederum, diese Seiten zu erarbeiten als Team?
Es hängt davon ab, ich sag mal, ob man jetzt einen Nachfolgeantrag macht, also einen Fortsetzungsantrag für die laufenden Exzellenzcluster. Die wissen natürlich, dass sie das machen werden und die sind natürlich auch schon seit Ende letzten Jahres dabei und überlegen sich, was sie in dem Fortsetzungsantrag machen wollen. Also wir haben jetzt die Frist 22.08.2024 für die Einreichung der Vollanträge. Wie gesagt, da haben die laufenden Exzellenzcluster in der Hinsicht vielleicht einen kleinen Vorteil, weil die halt schon ein bisschen länger wissen, dass sie wirklich einen Antrag machen werden. Aber es ist auch so, dass die Anträge, die jetzt als Neuanträge eine Skizze eingereicht haben, die meisten Konsortien auch weiter fortlaufen und tatsächlich Treffen haben und sich überlegen, wenn die Aufforderung kommt zum Vollantrag am 1. Februar, was sie dort machen wollen. Aber im Grunde genommen geht es dann für die erst so richtig los mit der Ausarbeitung des Texts und dann haben die halt vom 1. Februar bis zum 22. August Zeit, um den Text entsprechend auszuarbeiten und zur Einreichung vorzubereiten.
Wie viele schaffen es in der Regel? Wie hart ist die Branche?
Die Branche, der Wettbewerb ist wirklich sehr hart. Wir haben aktuell in Deutschland 57 laufende Exzellenzcluster und wir haben jetzt die Situation, dass 143 Antragsskizzen bei der DFG eingegangen sind. Die Maximalförderung der Vorhaben wird dann 75 betragen. Das ist die Zahl, die DFG jetzt vorgegeben hat. Das heißt, wir haben jetzt ein Delta von 22. Eventuell werden einige ausscheiden, die jetzt in der ersten Förderphase nicht weitergeführt werden. Aber das heißt, letztendlich ist eine Chance von, ich sag mal, 20% vielleicht von den Neuanträgen, die dann wirklich zur Laufzeit dann kommen und da als Exzellenzcluster laufen werden.
Jetzt geht's ja natürlich nicht nur um Ruhm und Ehre bei diesen Anträgen. Um wie viel Geld geht's?
Also bei den Exzellenzclustern ist das so, dass sie ungefähr 10 Millionen Euro pro Jahr dann Förderung bekommen. Und wenn man das mal vergleicht, zum Beispiel zum Sonderforschungsbereich, das sind ungefähr 3 Millionen Euro pro Jahr. Also das macht schon einen deutlichen Unterschied. Es geht um sehr viel Geld.
Sie haben gesagt, dass die neuen Vollanträge nur eine Chance von ungefähr 20% haben, gefördert zu werden. Und auch die Folgeanträge erwähnt. Welche Art von Anträgen hat eine höhere Chance?
Also tatsächlich ist das so, dass Projekte, die bereits erfolgreich laufen, auch eine sehr hohe Chance haben, weiter bewilligt zu werden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das muss man ganz klar so sagen und dass natürlich der Wettbewerb dann für die neuen Anträge entsprechend höher ist und auch es darum geht, nochmal Themen zu besetzen, die vielleicht noch nicht durch die Exzellenz bislang abgedeckt sind. Grundsätzlich ist es aber so, dass alle Anträge, sowohl neue Anträge als auch die Fortsetzungsanträge gleichzeitig am 22. August eingereicht werden und auch völlig gleichberechtigt durch die DFG evaluiert werden.
Aber dann sind die ganz schön mutig.
Die sind ganz schön mutig, aber es ist natürlich auch keine, wie soll man sagen, vertane Arbeit für diese Konsortien. Sie wissen, dass der Wettbewerb hart ist. Man kann nur motivieren. Das macht die Hochschulleitung auch sehr gut, diese Anträge zu machen, weil natürlich diese Konsortien, die letztendlich dann wirklich sich entscheiden, einen Exzellenzcluster zu machen, Ideen haben, Projekte haben, die wirklich Zukunftspotenzial haben. Und wenn es nicht für einen Exzellenzcluster reicht, am Ende besteht immer die Möglichkeit, in Richtung Sonderforschungsbereich, in Richtung Graduiertenkolleg, sich nochmal eine andere Fördermaßnahme dann anders zu bewerben. Also die Möglichkeit besteht auf jeden Fall und das wird auch weitergeführt.
So, jetzt komme ich, weil wir ja die schöne Rubrik Hidden Champion haben, nochmal zu Ihnen. Man kann sagen, Sie sind Wissenschaftsmanager. Wenn ich jetzt sozusagen in die Welt des Sports gehe, assoziativ, dann sind Sie und Ihre Abteilung eigentlich sehr zufrieden als Coach im Hintergrund und lassen dann die anderen glänzen.
Ja, genau. Also es ist aus meiner Sicht auch eine sehr, sehr wichtige Tätigkeit, die wir einnehmen, ja, weil wir in der Hinsicht die meisten von uns zumindest auch promoviert haben. Wir wissen, wie die Wissenschaft funktioniert. Wir haben aber den Anspruch nicht mehr, selber Wissenschaft zu machen, sondern eben gerade auch, ich sag mal, die Rückmeldung zu den Anträgen, drauf zu schauen, was der Fördermittelgeber möchte, auch die Abstimmung mit der Hochschulleitung, mit den externen Partnern, mit den Ministerien. Also das sind viele spannende, auch viele strategische Themen, die dahinter stehen. Und das ist für uns einfach auch eine sehr große Erfüllung in diesem Beruf.
Sehr schön. Jetzt komme ich fast schon zum Schluss, aber nicht ohne eine private Frage gestellt zu haben. Was ist für Sie der Ausgleich zum Beruf?
Also tatsächlich ist es bei mir so, dass ich beim Groundhopping ganz gern an spannende Orte reise und dort in den Stadien Fußballspiele angucke.
Sehr schön, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Janke.
Danke Ihnen.
Der junge Blick.
Exzellenz. Das ist aber nicht nur Forschung, sondern auch Lehre, natürlich an einer Universität. Und das bedeutet aber auch immer wieder, gerade in Zeiten von Digitalisierung und KI, Lehrformate auf den Prüfstand zu stellen und neue Ideen zu entwickeln. Daran beteiligen sich auch Studierende, etwa durch die Future Learning Initiative, ein Wettbewerb für innovative Lerninhalte, der im vergangenen Jahr immerhin zum zweiten Mal stattgefunden hat. Ende Dezember wurden die drei Initiativen ausgezeichnet, darunter auch der TRUM Navigator. Was das ist, warum das wichtig ist, erfahren wir von einer der Initiatorinnen, Laura Palomino. Hallo Laura, gemeinsam mit zwei Kommilitoninnen warst du mit eurer Projektskizze bei der TRUM Future Learning Initiative erfolgreich. Erzähl uns doch, was ihr vorhabt.
Hallo Clarissa. Wir wollen gerne etwas Ähnliches als sozialen Medien machen. Zum Beispiel in sozialen Medien können wir interagieren mit anderen Leuten oder anderen Projekten. Und das wollen wir auch haben, aber in TRUM Online. Und es wäre schön, wenn ein Studenten konnte zum Beispiel Veranstaltungen, Konferenzen, Kurse oder ein Programm finden, die für sich sehr interessant ist.
Und wie kam es zu der Idee und vor allem, wie haben Sie sich als Team zusammengefunden? Waren Sie schon befreundet oder war es jetzt aufgrund dieses Projekts?
Ja, wir sind alle Masterstudenten in Bildungsweise. Und als wir eine E-Mail von der Universität bekommen haben, ich glaube, alle die Studenten hatten diese E-Mail bekommen, waren super begeistert. Wir haben einen Club, Adventure ist unser Club. Das ist, um verschiedene Probleme zu lösen. Und jetzt hatten wir etwas von unserer Universität und wir hatten die Einladung. Wir haben gesagt, jetzt ist unsere Chance, um etwas zu stimmen, weil wir viele Ideen haben. Wir sind zusammengekommen, wir haben darüber gesprochen und wir hatten so viele Ideen. Aber wir haben gedacht, okay, jetzt wir haben viel Raum zur Verbesserung. Aber was können wir jetzt machen? Das ist auch hilfreich in der Zukunft.
Zwei Sachen gefallen mir dabei. Das eine ist, dass ihr sozusagen selber die Initiative ergreift, ja, und es bei ja eben nicht nur Kritik lasst. Und das andere ist, dass ihr euch gefunden habt. Geht da sehr viel Zeit vom Studieren weg, vom Eigentlichen, oder könnt ihr das gut einbauen in euren Alltag?
Ja, ich glaube, wir haben mindestens einmal pro Woche getroffen. Das hat uns aber viel Spaß gemacht. Wir haben das ganze Prozess genossen und dann hatten wir einen kleinen Workshop von TRUM und nachher wollten wir auch wieder treffen und um diese Idee weiterentwickeln.
Wie wird es nun weitergehen? Mit welchen Leuten an der TRUM machen Sie sich an die Umsetzung?
Wissen wir noch nicht sicher. Wir wissen nur, dass viele Gewinner von letztem Jahr, sie sind eingeladen teilzunehmen, aber viele möchten sie und viele möchten nicht. Wir wollen sehr, sehr gerne weiterarbeiten.
Danke, Laura, für das gute Gespräch.
Vielen Dank, Clarissa, für alles.
Das war Laura Palomino. Sie hat uns den TUM-Navigator gerade vorgestellt und eben mitentwickelt. Und damit geht diese Podcast-Folge von We Are TUM zu Ende. Wir haben gefragt, wie bleibt die TUM exzellent? Und gesehen, dass ganz unterschiedliche Menschen sich für dieses Ziel engagieren. Bleiben auch Sie an der TUM interessiert und bis zum nächsten Mal.
We are TUM.